zur Flagge hisst und die Waffen niedergelegt haben, dann ist das noch nicht unbedingt Frieden. Frieden ist viel, viel mehr. Es ist ein Miteinander, in dem man dem anderen wieder vertrauen kann. Und so ein Frieden ist uns durch die Rechtfertigung geschaffen worden. So einen Frieden haben wir mit Gott. Wir können Gott vertrauen. Und ja, später werden wir auch noch in Vers 10 sehen, wie das noch konkreter aussieht. Im Glauben haben wir einen Zugang zur Gnade. Das ist der nächste Aspekt. Zugang zur Gnade. Was heißt das? Dieser Begriff kommt aus der Tempelsprache. Das Volk Israel hatte ja einen Tempel und da war der Vorhof das Heiligste und das Allerheiligste. Und zu dem Heiligtum hatte nicht jeder Zutritt. In Psalm 15 und auch in Psalm 24 werden Kriterien beschrieben, wann die Priester Zugang hatten. Und zwar, wenn sie unschuldige Hände hatten, reine Hände und ein reines Herz. Das war ein Kriterium. Und wenn sie Gerechtigkeit ausgeübt haben. Und das sind Aspekte, die treffen selten auf uns Menschen zu. Die sind nicht einfach selbstverständlich für uns Menschen. Wir haben nicht einfach so immer unschuldige Hände und vor allem kein reines Herz, wenn wir uns betrachten. Aber durch den Glauben, durch die Rechtfertigung, steht uns ein reines Herz und unschuldige Hände zu. Vor Gott haben wir nun ein reines Herz, weil er uns freigesprochen hat. Und das heißt, wir können jetzt in diese Gnade, die Gott uns erwiesen hat, eintreten, wie in dieses Heiligtum. Wir können vor Gottes Angesicht treten und wir können mit festem Stand vor ihm stehen, wie in diesem Lied, mutig komme ich vor den Thron. Wir können mutig mit festem Stand vor Gott stehen, weil er uns gerechtfertigt hat und haben die Möglichkeit darin, Gott zu begegnen und Segen von ihm empfangen zu können. Der dritte Aspekt dieser neuen Lebenswirklichkeit durch die Rechtfertigung ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und das in zwei Aspekten wieder. Zum einen diese persönliche Hoffnung auf eine endzeitliche Begegnung mit Gott. Wenn wir gerechtfertigt worden sind, hatten wir eine Begegnung mit unserem Retter, mit Jesus Christus. Durch diese Begegnung haben wir diese Rechtfertigung erfahren, aber wir hoffen auch, irgendwann Gott wirklich von Angesicht zu sehen. Am Ende dieser Zeit, am Ende dieser Welt. Und wir haben die Hoffnung, dass meine Beziehung mit Gott dann vollends hergestellt wird, dass da gar nichts mehr zwischen uns ist, dass wir ihm wirklich von Angesicht zu Angesicht in die Augen schauen können. Und zum anderen beinhaltet diese Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes auch diese allgemeine Wiederherstellung der neuen Schöpfung Gottes. Gottes Herrlichkeit regiert in der neuen Schöpfung, in dem neuen Jerusalem, in der neuen, in der neuen Welt, die Gott schafft, im Reich Gottes. Und das ist eine Hoffnung, der wir uns rühmen dürfen, steht hier. Auf die wir stolz sein dürfen, heißt es in anderen Übersetzungen. Und wer die Kapitel vorher sorgfältig gelesen hat, der hat vielleicht in Kapitel 3 festgestellt, im Vers 27, es ist ausgeschlossen, sich für etwas zu rühmen, sagt Paulus dort. Hier sagt er aber, auf diese Hoffnung, dieser Hoffnung dürfen wir uns rühmen, weil wir uns, wenn wir uns mit dieser Hoffnung rühmen, nicht über uns selbst rühmen, sondern wir rühmen uns des Herrn. Wir sind stolz auf den Herrn, nicht auf uns selbst, nicht auf irgendwas, was wir selber geschaffen oder gemacht haben, sondern wir können stolz darauf sein, zu diesem Retter gehören zu können und von ihm gerechtfertigt worden zu sein. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 31, zitiert Paulus einen Vers aus Jeremia 9, Vers 23, wo er sagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Paulus sagt hier dann auch nochmal ganz eindeutig, wenn wir uns für etwas rühmen sollen, wenn wir auf irgendwas stolz sein sollen, dann können wir stolz sein auf den Herrn, den wir durch den Glauben haben. Und das heißt, wir können uns auf Gott verlassen. Wir sollen auch bezeugen, Gott ist treu und darauf stolz sein. Wir brauchen das nicht verstecken, sondern wir können darauf stolz sein, dass wir so einen großen Gott haben, der uns gerettet hat. Ich gehe auf die nächsten drei Verse ein, Verse 3 bis 5. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir dürfen nicht nur in den guten Zeiten hoffen, sondern Hoffnung wird umso kraftvoller in der Bedrängnis. Wenn wir auch dann an der Hoffnung festhalten können, wenn wir auch dann uns immer noch auf Gott verlassen und bezeugen, Gott ist treu, dann passiert etwas mit unserer Hoffnung. Dann wird unsere Hoffnung stärker. Und das bezieht sich, also diese Bedrängnisse beziehen sich nicht einfach auf irgendwelche zufälligen Bedrängnisse, vielleicht Naturkatastrophen oder Krankheit oder so. Es sind Bedrängnisse, die gerade daraus kommen, dass wir zu Christus gehören, die aufgrund unseres Glaubens auf uns zukommen und auf uns einwirken. Und Paulus hat hier eine Kette an Schlussfolgerungen. Er nennt hier positive Auswirkungen von Bedrängnissen. Bedrängnisse sind ja erstmal etwas Negatives, erstmal etwas, was uns Angst macht, was uns vielleicht irgendwie halt bedrängt. Es ist auf uns einwirkt, was wir nicht so einfach kontrollieren können. Aber in Bedrängnissen können wir etwas Positives rausziehen. Ich möchte uns eine kleine Grafik aufzeichnen und das veranschaulichen. Nehmen wir mal, wir sind jetzt als Bild sind wir in eine Grube gefallen. Also das ist hier die Grube. Hier unten sind wir. Und wir sind jetzt in Bedrängnis. Moment, glücklich sehen wir auch nicht aus. Wir sind jetzt in Bedrängnis, weil wir in dieser Grube sind. Die Hoffnung, die ist ein Seil, was uns heruntergelassen wird. Das ist die Hoffnung. Und Paulus beschreibt das hier, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Was ist dieses standhafte Ausharren? Das standhafte Ausharren ist dieses Dranbleiben an Gottes Verheißung. Daran, dass Gott gesagt hat, dass er uns wirklich gerettet hat, dass er uns immer beisteht. Und daran festzuhalten, wie an diesem Seil, können wir uns daran festhalten. Die Psalmen, die sind voll davon, dass der Psalmist Bedrängnis erfahren hat oder in Bedrängnis zu Gott ruft und dann irgendwann auch zu dem Entschluss kommt, ich kann mich an Gottes Zusagen festhalten. An dieser Hoffnung, die ich habe, kann ich mich festhalten. An der Hoffnung, dass ich aus diesen Bedrängnissen rauskomme. Und das standhafte Ausharren bewirkt Bewährung. Bewährung ist die Erfahrung, ja, diese Hoffnung, dieses Seil, das trägt, es hält mich fest. Jesus steht wirklich zu seinen Zusagen. Jesus steht mir wirklich bei. Er rettet mich wirklich. Und auch da finden wir in der Bibel unzählige Geschichten von Menschen, die das erlebt haben. Und auch Paulus selber hat das erlebt und vielleicht der ein oder andere von uns auch schon. Und aus dieser Bewährung wird dann neue Hoffnung bewirkt. Diese Bewährung, diese Erfahrung, ja, das Seil hält, wenn ich mich daran festhalte, die Hoffnung, die hält, was sie verspricht, bekommen wir neue Hoffnung. Eine Hoffnung, weil wir sehen, ich komme irgendwann auch wieder raus aus dieser Bedrängnis. Es gibt einen Weg nach oben hinaus aus dieser Bedrängnis. Und das ist für viele Christen, sowohl von damals als auch heute, die gerade unter Verfolgung leiden, die Hoffnung auf die Ewigkeit mit ihrem Herrn Jesus Christus, auf das neue Jerusalem, wo diese Bedrängnisse aufhören werden. Diese neue Hoffnung, sie weitet den Blick. Sie schaut nicht mehr auf diese Bedrängnis, auf das Schlimme, was passiert, sondern sie schaut auf den, der alle Bedrängnisse schon überwunden hat. Und Paulus hat das selber erlebt. Ich möchte uns ein paar Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 8 bis 10 lesen, wo Paulus das ganz gut beschreibt, wie er das selber erlebt hat. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unsere Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solcher großen Todesgefahr gerettet und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Paulus schreibt hier nicht nur einfach von einer theoretischen Hoffnung, die wir haben können. Ja, dann irgendwann passiert etwas. Nein, er schreibt von etwas, was er selbst erlebt hat, dass er selbst in dieser Todesangst Hoffnung haben konnte, weil er merkt, es hält. Es ist standhafte Hoffnung. Ich kann auch in der Bedrängnis auf Jesus Christus vertrauen. Es ist nicht nur einfach eine Theorie, es ist Praxis. Und er erlebt das. Und dann führt Paulus hier im fünften Vers weiter aus, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, die Hoffnung lässt uns nicht im Stich. Zu Schanden werden kann man vielleicht so übersetzen, ich brauche nicht mein Gesicht verlieren. Ich werde nicht beschämt. Ich brauche mich nicht zu blamieren. Wenn ich jetzt sagen würde, habt doch nur Hoffnung. Ihr müsst nur daran festhalten. Aber es trifft nicht ein. Dann würde ich irgendwann mein Gesicht verlieren. Ich würde als Lügner dargestellt werden, als Leichtgläubiger. Ich würde mich blamieren. Aber wie oft gibt es Zeugnisse, dass Menschen bei bedrängten Christen gesehen haben, boah, das ist unglaublich, was die für eine Hoffnung hatten. Obwohl sie dem Tod ins Auge geblickt haben, konnten sie an dieser Hoffnung festhalten. Und das hat ihnen Kraft gegeben. Manchmal bis in den Tod hinein. Weil sie wussten, wenn ich hier meine Augen auf der Erde zumache, dann mache ich sie in der Ewigkeit mit Jesus Christus wieder auf. Und Paulus begründet hier auch die Hoffnung. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes und auch der Heilige Geist werden hier von Paulus das allererste Mal im Römerbrief verwendet. Und er bringt sich hier ein, weil er klarstellen möchte, wenn du Jesus Christus begegnet bist, wenn du diese Rechtfertigung von Jesus angenommen hast, in Anspruch genommen hast, dann hast du auch den Heiligen Geist empfangen. Du hast diese neue Lebenswirklichkeit, du lebst ein neues Leben. Und das ist eine wichtige Grunderfahrung, aus der Begegnung mit Jesus Christus heraus. Und wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann wirkt er in uns. Und zwar insofern, dass er die Liebe Gottes in unser Herz gibt, in unser Herz ausgießt, sagt Paulus hier. Das ist die Liebe, die überhaupt den Glauben bewirkt. Den Glauben, dass wir daran festhalten können. Den Glauben, dass wir auf Jesus vertrauen können. Und das ist der Glaube, der uns den Zugang zu unserem Gott gewährt. Es ist eine Liebe, die nicht einfach nur ein Gefühl ist, was wir dann bekommen, sondern es ist eine Liebe, die von Gott ausgeht, die wir empfangen können. Eine Liebe, die sich ganz, ganz praktisch in dem Heilshandeln Jesu Christi erwiesen hat und die dann neue Hoffnung wirkt. Und wie diese Liebe konkret aussieht, das beschreibt Paulus in den nächsten Versen. Ich lese die Verse 6 und 7. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Paulus beschreibt hier den Zustand, bevor wir diese Begegnung mit Jesus hatten, bevor wir Rechtfertigung erfahren haben, bevor wir den Heiligen Geist empfangen haben, bevor wir dieses neue Leben empfangen haben. Und er beschreibt hier jeden Menschen vor dieser Begegnung mit Jesus als Kraftlose oder in anderen Übersetzungen auch als Schwache und auch als Gottlose. Und Kraftlose, das heißt, der Mensch kommt nicht selber klar. Er ist der Sünde einfach ausgeliefert, er ist überfordert mit dieser Welt, mit dem Leben und er merkt, ich kann mir nicht selbst helfen. Der Gottlose ist derjenige, der gegen Gott rebelliert, der von ihm nichts wissen will, der ihn ablehnt und der keine Hilfe annehmen möchte. Und jetzt sind die Kraftlosen und die Gottlosen nicht zwei unterschiedliche Menschengruppen, wo wir uns jetzt zuordnen können, sind wir eher diese Kraftlosen oder sind wir eher diese Gottlosen? Nein, jeder Mensch hat beide Probleme. Jeder Mensch vor dieser Begegnung mit Jesus Christus ist kraftlos und gottlos gewesen. Gewesen, denn für diese beiden Probleme ist Jesus Christus gestorben und hat sein Leben hingegeben. Und das zur bestimmten oder auch zur rechten Zeit. Er hat es zur rechten Zeit getan, sodass jeder Mensch die Möglichkeit hat, diese Rettung in Anspruch zu nehmen. Ja, was ist daran so außergewöhnlich? Das beschreibt uns hier Paulus in Vers 7. Für einen Gerechten stirbt kaum jemand. Ein Gerechter, also ein guter Mensch, der einen positiven Einfluss auf sein Umfeld hat, der ja alles scheinbar richtig macht. Selbst für so einen Menschen stirbt kaum einer. Weil wenn ich mich entscheiden muss, rette ich jetzt diesen Menschen, der vielleicht augenscheinlich besser ist als ich, oder mich selbst, dann würden die meisten Menschen sagen, ich rette, glaube ich, lieber mich selbst. Und er führt fort, vielleicht gerade noch so für einen Wohltäter. Oder wie Luther es übersetzt, um des guten Willens. Also vielleicht gibt es gerade noch so Menschen, die für eine gute Sache sterben, die ja einen Edeltod in Kauf nehmen. Zum Beispiel, die für die Freiheit ihr Leben lassen, die für ihr Vaterland ihr Leben lassen, die ihr Leben lassen, um eine Gruppe von Menschen zu schützen. Aber was hier deutlich wird, ist, dass der Tod von Jesus Christus außergewöhnlich ist. Weil Jesus Christus weder für einen Gerechten noch für einen Wohltäter oder für eine gute Sache gestorben ist. Nein, Jesus Christus ist für den Menschen gestorben, als er kraftlos und gottlos war, als er nichts von ihm wissen wollte. Und das ist einzigartig. Das ist komplett einzigartig. Und Paulus beschreibt auch, wie einzigartig das ist, in den Versen 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Was Paulus hier voranstellt, ist, dass Gott der Handelnde ist. Er schreibt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch. Gott sagt nicht einfach nur, ich liebe dich und spricht seine Liebe nicht nur zu, sondern er beweist seine Liebe, indem er handelt. Und hier hat Paulus zwei Argumentationsstränge, die ein gleiches Muster haben. Die möchte ich zunächst erst einmal aufmalen wieder und dann gehen wir gleich auf diese Argumentationsstränge ein. Wir haben hier in Vers 8 und 9 haben wir erstmal den Sünder. Und der Sünder wird zum Gerechtfertigten, zum Erretteten, zum Geretteten. Durch die Rechtfertigung. In Vers 10 ist das gleiche Muster, nur mit anderen Worten. Paulus beschreibt hier Feinde. Die zu versöhnten werden. Und das geschieht durch Versöhnung. Schauen wir uns zuerst mal an, wie Paulus hier beschreibt, wie ein Sünder zum Geretteten wird. Hier in Vers 8 knüpft Paulus an Vers 5 an, wo er von der Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen wird, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Und diese Liebe Gottes ist, wie ich es eben schon gesagt habe, eine handelnde, eine aktive Liebe. Eine Liebe, die uns halt von einem Sünder zu einem Geretteten macht. Und wichtig ist hierbei nicht bei Gott einen Unterschied zwischen Vater und Sohn zu machen. Vater und Sohn sind zwei Personen, aber sie werden als eine Einheit beschrieben. Sie haben den gleichen Willen und sie handeln, haben eine gleiche Handlungsabsicht. Und indem der Vater den Sohn preisgibt und Mensch werden lässt und in den Tod gibt, gibt er sich selbst hin. Wir lesen hier, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Christus ist für uns gestorben, das ist ein Grundbekenntnis. Von Anfang an, von den ersten Christen bis heute, ist es ein Grundbekenntnis, dass Christus für uns gestorben ist. In ganz vielen Schriften des Neuen Testamentes finden wir diesen Ausspruch, Christus ist für uns gestorben. Und dieses für uns kann man in drei verschiedenen Weisen lesen. Er ist für uns gestorben und sein Tod kommt uns zugute. Wir haben etwas davon. Er ist auch an unserer Stelle gestorben, an unserer Stadt. Und er ist auch wegen uns gestorben. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und dann in Vers 9 setzt Paulus fort, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Wie viel mehr, das ist ein sehr beliebter Ausdruck, wenn Rabbis damals argumentieren wollten, wenn sie etwas beweisen wollten, dann führten sie ein Argument auf und dann sagten sie, aber wie viel mehr? Und dann brachten sie das nächste Argument, was noch kräftiger ist. Wir haben gesehen, dass es total unwahrscheinlich ist, in unserer menschlichen Vorstellung, dass jemand für einen Sünder stirbt, weil er noch nicht mal für einen Gerechten oder einen Wohltäter sterben würde. Jesus hat es getan. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er hat uns durch sein Blut gerechtfertigt. Und dann setzt Paulus fort, wie viel mehr werden wir vor dem Zorn errettet? Der Zorn Gottes, da sind wir in Kapitel 1 ausführlicher darauf eingegangen. Der Zorn Gottes im Endgericht wird über die Sünde kommen. Gott wird seinen Zorn über die Sünde freien Lauf lassen und die Sünde vernichten. Endgültig. Jesus' Errettung rechtfertigt uns für ein neues Leben hier, im Hier und Jetzt. Und für ein neues Leben in aller Ewigkeit im Frieden mit Gott, auch für da, für später. Und das verschafft uns diesen Zugang zu seiner vollendeten Herrlichkeit durch das Endgericht hindurch. Wir brauchen keine Angst vor Gott haben, vor Gottes Zorn, denn wir sind Gerechtfertigte durch seine Rechtfertigung. Uns kann nichts mehr vorgeworfen werden, wenn wir Jesus Christus begegnet sind und diese Rettung in Anspruch genommen haben. Und ja, dieser gleiche Argumentationsstrang, den setzt Paulus hier in Vers 10 fort, wenn er sagt, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Gott macht hier aus Feinden Versöhnte. Im ersten Kapitel des Römerbriefes wird sehr, sehr deutlich, dass wir Menschen Feinde waren. Da stand, keiner hat eine Entschuldigung vorzubringen. Alle haben sich gegen Gott aufgelehnt und leben in Feindschaft mit Gott. Alle Menschen sind Feinde Gottes. Und sogar fromme Menschen wie Paulus waren in Feindschaft mit Gott. Paulus war einer der frommsten Juden, aber er hat sich auf seine eigene Gesetzestreue, auf seinen eigenen Fanatismus verlassen und dadurch war er ein Feind Gottes. Als Jesus ihm begegnet ist, sagte er zu ihm: Saul, warum verfolgst du mich? Sogar er als ganz, ganz frommer Mann war in Feindschaft mit Gott, bevor er Jesus Christus begegnet ist. Aber Gott versöhnt uns durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, mit sich selbst. Versöhnung, das ist so ein Begriff, der eine zerbrochene zwischenmenschliche Beziehung gut beschreibt. Etwas, was kaputt war und jetzt wiederhergestellt wird, was wieder zusammengesetzt wird. Ein Streit wird nicht einfach nur beiseite gelegt und dann gesagt, Schwamm drüber. Nein, wenn Versöhnung geschieht, dann wird daran gearbeitet, dann wird versucht, das, was Unrecht geschehen ist, das wieder aufzuarbeiten und eine neue Grundlage zu schaffen für ein gutes Miteinander. Und in Vers 1 haben wir das gelesen. Wir haben Frieden mit Gott. Durch seine Rechtfertigung haben wir Frieden mit Gott. Gott versöhnt sich selbst mit seinen Feinden durch den Tod seines Sohnes. Und für viele stellt das ein Problem dar, wenn man davon spricht, durch den Tod seines Sohnes. Warum lässt Gott seinen Sohn sterben? Warum braucht Gott eine Genugtuung, um sich mit den Menschen versöhnen zu können? Das ist eine Frage, die ich schon oft gehört habe. Und ich möchte ganz klar mit Paulus begründen, nein, Gott braucht keine Genugtuung. Er hat nicht seinen Sohn hergegeben, um Genugtuung zu erlangen. Gott nimmt vielmehr diese tödliche Konsequenz der Sünde auf sich selbst. Wir können den Vater nicht vom Sohn trennen. Aber dadurch, dass Gott selbst Mensch geworden ist und durch den Tod gegangen ist, hat er den Tod besiegt. Und der Tod hat keine Macht mehr über irgendwen von uns Menschen. So war erst Versöhnung möglich, weil der Tod, der uns von Gott getrennt hat, die Sünde, die uns von Gott getrennt hat, im Tod besiegt worden ist, durch die Auferstehung. Und das beschreibt Paulus hier durch sein Leben. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben, durch diese Auferstehung. Durch die Auferstehung bekommen wir ein neues Leben mit oder in der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb ist auch Gott der Einzige, auf den wir unsere Hoffnung setzen können. Deshalb ist diese Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes so eine wirkungsvolle und so eine kraftvolle, also eine zuverlässige Hoffnung, weil er sowohl Errettung als auch Versöhnung gewirkt hat. Er hat es selbst getan. Und Paulus endet dann diese Argumentation mit dem Vers 11: Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir dürfen uns wieder rühmen. Wir dürfen es dankbar und stolz entgegennehmen, dieses Geschenk Gottes. Es darf uns dankbar stimmen. Wir dürfen uns Gottes rühmen, weil er durch seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, sich mit uns mit ihm versöhnt hat. Und das schafft dieses neue Leben. Schafft dieses neue Leben in Hoffnung, die auch in Bedrängnis standhält. Das schafft dieses neue Leben im Frieden mit Gott und im Leben in seiner Gnade. Und ich würde sagen, Halleluja, da können wir uns richtig drüber freuen, da können wir dankbar für sein. Ich möchte zum Abschluss beten. Du großer Gott, es ist so wunderbar, dieses rettende Handeln, was du uns erwiesen hast. Du hast dich selbst in deinem Sohn uns Menschen hingegeben. Du bist selbst Mensch geworden, hast ein tadelloses Leben gelebt, hast uns gesagt, wie ein Leben, wie du dir Leben vorstellst, wie ein Leben nach deinen Maßstäben aussieht. Du hast es vorgelebt und du bist bis in den Tod gegangen. Du hast den Tod besiegt durch deine Auferstehung und dadurch uns neues Leben geschaffen, uns mit dir versöhnt. Wir dürfen im Frieden mit dir leben. Wir sind gerettet. Uns trifft nicht mehr der Zorn gegen die Sünde, weil wir gerechtfertigt sind vor dir. Und das alles hast du aus reiner Gnade gemacht. Hab vielen Dank dafür. Danke, dass uns das Hoffnung gibt. Hoffnung, die in guten Zeiten trägt, wie auch in schweren Zeiten, wenn unser Glaube herausgefordert wird, können wir uns daran festhalten, dass deine Verheißungen wahr sind und dass wir spätestens, wenn du wiederkommst, ein Leben in deiner Ewigkeit haben, ein Leben in vollkommenem Frieden mit dir. Hab vielen Dank dafür und danke für dein Wort, das uns dieses eröffnet. Amen. Gibt es noch Fragen zu diesem Abschnitt? Gerne. Ja, ein Ankläger. Ja, genau. Ja, er versucht immer wieder das, was wir falsch gemacht haben, vor Gott anzuklagen und zu sagen, aber guck doch mal, das und das hat er falsch gemacht. Und Gott sagt, aber guck doch mal, was ich am Kreuz da getan habe. Mein Sohn Jesus Christus hat für ihn bezahlt. Ja. Okay, danke, dass ihr gekommen seid. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, wünsche ich euch noch einen gesegneten Abend. Dankeschön.